Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von 2,1 Millionen. Mein Name ist Max Hunger, Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung und wir wollen uns in diesem Podcast natürlich auch mit Dingen beschäftigen, die die Menschen in Sachsen-Anhalt ganz konkret betreffen. Und das machen wir heute und gehen direkt rein und fragen uns, warum ist eigentlich alles so teuer geworden und was hat das womöglich mit Politik zu tun? Und dafür habe ich heute, ich würde sagen, die Top-Expertin dazu zu Gast. Sie ist nämlich Wirtschaftswissenschaftlerin, Professorin und Prorektorin an der Hochschule Merseburg und forscht dort schon seit längerem zu Preisen und dem Kundenverhalten. Sie kennt aber auch die Unternehmensseite, war lange in der Praxis, hat bei der Sparkasse in Halle eine Ausbildung gemacht, später lange auch in hohen Positionen bei Karstadt gearbeitet und auch zwischenzeitlich eine eigene Unternehmensberatung geführt. Und sie ist eine waschechte Sachsen-Anhalterin, nämlich in Eisleben geboren. Und damit ganz herzlich willkommen, Doreen Pick. Hallo, Frau Pick.
Hallo Herr Hunger, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind, denn wir kennen uns schon aus ein paar Recherchen. Ich rufe Sie an oder schreibe Ihnen gerne, wenn ich was zu Preisen recherchiere. Das können Spritpreise sein oder die Butterpreise im Supermarkt. Und von daher denke ich, ist das ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch hier. Denn ich merke das selber, wenn ich einkaufen gehe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich beiß manchmal ganz schön in die Tischplatte, wenn ich tanke oder mir meinen Wochenendeinkaufsbon angucke. Vielleicht können Sie uns helfen und ein bisschen hinter die Fassade der Preise blicken. Warum sind viele Sachen derzeit so viel teurer, als sie das vor ein paar Jahren waren?
Ja, gibt unendlich viele Gründe dafür. Wir haben, Herr Hunger, viele Gespräche jetzt die letzten Jahre leider, also Gott sei Dank für uns, aber leider zum Thema dann sprechen müssen. Es fing im Prinzip mit dem Überfall der Ukraine durch Russland 2022 entsprechend halt auch an, dass immer mehr Knappheiten bei bestimmten Produkten entstanden und Lieferketten deswegen gestört waren. Und das führte dazu, dass dann entsprechend durch Knappheit an Öl, durch Knappheit an Energie Preise dort in der Wertschöpfungskette gestiegen sind und sich dann Stück für Stück quasi tröpfchenweise auf andere Bereiche, vor allen Dingen Lebensmittel, übertragen haben.
Jetzt haben Sie da immer einen guten Einblick. Was würden Sie sagen, wo sind die Preise am meisten gestiegen? Oder manchmal hat man ja nur so einen subjektiven Eindruck. Ich habe das Gefühl, im Supermarkt und an der Tankstelle haut das ordentlich rein.
Ja, Tankstelle, da beiß dann ich mit Ihnen gemeinsam in den Tisch dazu jedes Mal wieder. Es sind vor allen Dingen halt auch die Lebensmittel. Ich habe mir auch in Vorbereitung zu unseres Treffens hier dann auch ein paar Zahlen mit angeschaut. Die Statistiken sagen, wenn man 2020, also mitten in Covid, als Basiszahl nimmt, sind für viele Lebensmittel die Preise um 40, teilweise 50% halt auch gestiegen. Das eher so Erschreckende ist, wenn man sagt, naja gut, so eine Cola kann vielleicht 50% teurer werden. Es sind hauptsächlich die Lebensmittel, die wir essen müssen, die wir konsumieren müssen. Es sind Brot, Butter oder auch Margarine in dem Kontext, sodass wir das in der Wirtschaftswissenschaften quasi ein bisschen als utilitaristische Produkte bezeichnen. Das heißt, wir haben eigentlich keine Wahl, was anderes zu konsumieren oder auch zu kaufen.
Sie haben gerade schon ein paar Sachen genannt, Knappheiten und Öl spielt eine Rolle. Was sind denn so die großen Preistreiber hinter diesen Lebensmittelpreisen jetzt in dem Fall?
Also auch hier verschiedene Preissituationen, verschiedene Treiber. Wir haben Knappheit selber an den Rohstoffen, wenn wir da an Covid-Zeiten halt zurückdenken, als dann Sonnenblumen und Sonnenblumenöl mit allen Konsequenzen halt teurer wurde. Und viele dieser Rohstoffe fließen dann eben auch in andere Lebensmittel rein, wenn wir da an Gefrierprodukte halt, Tiefkühlprodukte denken. Das sind die Treiber Nummer eins im Bereich Energiepreise. Das nächste ist dann, durch die Energiepreise wird Dünger teurer. Wenn Dünger teurer eingekauft werden muss, werden eigentlich alle Lebensmittel, die auf einem Feld wachsen, auch entsprechend teurer. Und in fast allen Lebensmitteln, wissen wir auch im Bier durchaus, sind im Prinzip auch solche Rohstoffe mit drin. Betrifft im Prinzip jede Kategorie. Viele andere Produktkategorien, die teurer geworden sind, die jetzt nicht auf unseren Feldern wachsen, wenn wir da an Tee und Kaffee denken, sind deswegen gestiegen, weil halt durch Klimawandel, sei er jetzt durch Menschen verursacht oder auch nicht, spielt jetzt erstmal da keine Rolle, aber durch Klimawandel im Prinzip die Ernten schlechter geworden sind und auch hier weniger geerntet werden konnte. Und wenn trotzdem die Farmer natürlich davon leben wollen und müssen, dann müssen sie die Preise erhöhen.
Dagegen können wir jetzt spontan nicht viel machen gegen so einen Klimawandel. Aber vielleicht können Sie einen kleinen Einblick geben, wie so ein Preis entsteht. Also sind es die Unternehmen, die das vor allem nach einer Gewinnmarge berechnen? Sind die eigentlich selber irgendwelchen Marktmechanismen unterworfen? Oder ist es die Politik, die den großen Hebel hat mit Steuern und Abgaben oder anderen Vorschriften, die sie macht?
Die Unterschiede hängen wieder davon letztlich ab, über welches Produkt wir reden. Wenn wir an Lebensmittel denken, sind wir mit 7% Mehrwertsteuer dabei. Das heißt, Politik in dem Sinne ist der kleinere Bereich, der da einträgt dazu. Der große Teil, wenn man sich die Zahlen anschaut, die Einkaufspreise bei den Einzelhändlern und die Verkaufspreise, darf man durchaus sagen, auch wenn ich im Handel selber gearbeitet habe, es ist der Einzelhandel, der draufschlägt. Meine Empfehlung ist dann wegen immer auch zu sagen, wenn man sich anguckt, bestimmte italienische Nudelmarke, die dann vielleicht einmal im Discount-Angebot ist, kriegt sie dann für 500 Gramm für 1 Euro statt sonst natürlich 2 Euro. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Differenz ungefähr die Marge ausmacht. Das heißt, die Lebensmittel könnten theoretisch günstiger sein für uns alle in den Supermärkten, in den Discountern. Sie sind es eben nicht, weil die Händler eben auch versuchen, jetzt einen Teil der anderen gestiegenen Kosten, das ist Personal in dem Falle und auch eigene Energie, die Geschäfte sind ja noch beleuchtet, wenn wir da reingehen, im Prinzip halt auch abzudecken.
Und ist es so, wir sind ja hier ein Politik-Podcast für Sachsen-Anhalt, dass in Sachsen-Anhalt die Preise anders sind, wenn wir bei Lebensmitteln bleiben, als in anderen Bundesländern? Oder ist das, ich meine, es sind ja große Supermarktketten, die überall im Bundesgebiet, ihre Filialen haben, überall gleich sind eigentlich.
Also die Preise sind bei Lebensmitteln ein bisschen günstiger, aber ein bisschen heißt jetzt nicht irgendwie ganz viele Prozentsätze, sondern das sind mal 10 Cent vielleicht für ein Produkt. Wenn man jetzt bei den Supermärkten-Discountern an Brot denkt, dann kann man da bei einem 2-Euro-Brot im Prinzip vielleicht 10 Cent mal sparen. Das macht also keinen wirklich großen Unterschied, es sei denn, man konsumiert sehr viel von diesen Produkten. Der Unterschied der Preisdifferenzen ist eher darin zu sehen, wo ein Produkt letztlich verkauft wird. Also wenn es direkt in einem Stadtmitte von einer Stadt in Sachsen-Anhalt dann halt auch ist, dann ist es im gleichen Geschäft etwas teurer, als wenn es beispielsweise vom gleichen Anbieter, vom gleichen Konzern dann am Stadtrand oder im dörflichen Gegend verkauft wird. Also es ist eher der Ort, wo etwas letztlich dann halt auch teurer wird, als dass es die Bundesländer die großen Unterschiede machen.
Und ist das ein Angebot-Nachfrage-Ding oder richtet sich das nach dem Einkommen in einer Region?
Es kann beides sein. Typischerweise, wenn man so an Convenience-Stores, also To-Go-Geschäfte, ohne auch hier wieder Marken zu nennen, dann halt auch denkt, dann ist ganz klar, diejenigen, die gerade ein Produkt brauchen, ein Stückchen Kuchen essen möchten, irgendwie eine Milch noch dazu nehmen wollen, sind auch eher bereit dafür zu bezahlen, weil sie einen Vorteil daraus haben, das Produkt unmittelbar kaufen zu können.
Jetzt haben wir schon über das in die Tischplatte beißen angesichts dieser Preise gesprochen und ich denke auch, also wir haben zum Beispiel eine Umfrage gemacht, Mitteldeutsche Zeitung, Volksstimme und der MDR zusammen, was sind so die wichtigsten Punkte für die Menschen hier im Land mit Blick auf die Landtagswahl und da wurde die Wirtschaft auf Platz 2 nominiert. Und ich denke, man kann sehr mit gutem Gewissen sagen, dass das auch daran liegt, dass viele Menschen so großen Frust haben angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten durch die Preise. Ändert sich auch das Kaufverhalten aus Ihrer Sicht durch diese Entwicklung?
Ich glaube, jeder, der einkaufen geht, bemerkt, dass die Geschäfte leerer sind. Ich frage mich persönlich manchmal, wie lange manche Einzelhandelsunternehmen, gerade bei Lebensmitteln, das durchhalten können, egal zu welchen Tageszeiten man dann halt hingeht. Es wird weniger spontan gekauft. Also das, was früher im Prinzip üblich war, dass immer mal jemand 2, 3 Produkte gekauft hat, in kleineren Packungen, also einfach irgendwie noch ein Smoothie und den dann mitgenommen haben. Das ist deutlich zurückgegangen. Das heißt, die Einkäufe sind geplanter und sie sind im Prinzip fokussierter zu den Zeiten, wo es dann halt Rabatte, also sogenannte Promotions gibt.
Jetzt ist die Frage, wir haben schon darüber gesprochen, was so die Preistreiber sind. Ich habe manchmal aber ein ganz persönlich emotionales Gefühl, dass das ein unfairer Preis ist. Ich kaufe irgendwie zum Beispiel ein Stück Käse und denke mir, das war doch irgendwie neulich noch 1 Euro günstiger. Jetzt kostet es 4 Euro statt 3 Euro und fühle mich dann ehrlich gesagt manchmal ein bisschen abgezockt. Helfen Sie uns mal auf die Sprünge. Wann ist das ein fairer Preis und in welchen Bereichen können Sie vermuten, dass da vielleicht auch eine Entwicklung ausgenutzt wird? Und in welchen Bereichen, denen wir so alltäglich Geld bezahlen, sind die Preise einfach aufgrund von ganz nachvollziehbaren Entwicklungen gestiegen?
Ziemlich komplexe Frage. Ich überlege noch so, was die richtige Antwort ist.
Also was ist ein fairer Preis? Ja. Machen wir es so.
Tatsächlich gibt es einiges an Forschung, das sich damit beschäftigt, wann Preise fair sind. Die beziehen im Prinzip ein, welchen Aufwand Hersteller und zum Beispiel der Händler hat, das Produkt herzustellen, zu transportieren, im Prinzip zum Verkauf letztlich halt auch anzubieten. Und es bezieht auch ein, was die persönlichen Lebensumstände halt auch sind. Also jemand, der dann ein bisschen weniger Geld vielleicht zur Verfügung hat, nimmt die exakt gleichen Preise weniger fair wahr, obwohl sie vielleicht für den Hersteller und für den Händler den gleichen Aufwand als solches machen. Es ist also schwer zu sagen, was fair ist. Ich glaube, das, was typischerweise als unfair wahrgenommen wird, sind halt Preiserhöhungen, die der dann plötzlich mal um 10-20% entstehen und ohne einen Grund irgendwie anzuführen. Also die Forschung zur Preissteigerung oder Preisveränderung, Preisdynamiken beschäftigt sich damit, wann wird eine Preissteigerung als fair wahrgenommen. Es gibt so drei Gründe, wann Preise steigen können. Klassische Preis, Wettbewerber erhöht den Preis und man folgt. Das wird als sehr unfair wahrgenommen, weil man sagt, da gibt es keinen Grund dafür. Warum muss man selber Preise erhöhen, weil einfach die Konkurrenz das auch tut. Zweiter Grund ist letztlich bestimmte Kosten, Lebensmittelherstellkosten sind gestiegen. Das wird als fair wahrgenommen, weil man sagt, es ist quasi nicht vermeidbar. Und der dritte Grund ist eigentlich noch fairer, wenn man der Meinung ist, man bekommt eine bestimmte Qualität dafür. Und dann akzeptiert man auch Preissteigerungen bis zu einem bestimmten Level, weil man ja weiß, was im Hintergrund dann vielleicht an der Herstellung beteiligt ist, wer beteiligt ist und welchen Nutzen, welchen Vorteil man selber aus dem Produkt rauszieht. Also zum Beispiel ein Convenience-Gut, also ein Bequemlichkeitsgut, das man einfach mal so jetzt kaufen kann und dann auch nicht nach Hause tragen muss und sich vorbereiten muss. Also dieser bekannte Smoothie als Beispiel.
Dann lassen Sie uns vor diesem Hintergrund gerne mal kurz und konkretes Beispiel angucken, Benzin und Diesel. Wir sind in Sachsen-Anhalt ein Flächenland. Viele Regionen sind nicht so besonders dicht besiedelt. Wir haben nur zwei Großstädte. Viele Menschen müssen zur Arbeit pendeln, sind aufs Auto angewiesen. Es ist also kein Convenience-Gut, sondern die müssen fahren, die müssen tanken. Und das haut ganz schön rein momentan, die Spritpreise. Und ich kann manchmal nicht nachvollziehen, warum die steigen oder fallen. Es gibt dann Zusammenhänge mit der weltweiten Wirtschaft und der Verfügbarkeit von Erdöl. Ich habe aber oft das Gefühl, dass das nicht unbedingt daran gekoppelt ist. Wie sehen Sie das? Sind das faire, unfaire Preissteigerungen, die wir da erleben?
Was wir gerade erleben in den letzten so 3, 4, 5 Monaten, sind definitiv unfaire Preissteigerungen. Also auch das Bundeskartellamt hat festgestellt, dass es hier durchaus Mitnahmeeffekte von den großen Raffinerien gibt, die dann draufschlagen und auch im Prinzip die Gesetzeslage nicht umgesetzt haben und dann halt diese 17 Cent sollten es ja, glaube ich, wieder reduziert werden. Ungefähr, das wird einfach nicht weitergegeben, weil man eben genau das weiß. Man ist als Konsument, als Bürger, auch alle, die eben nicht arbeiten gehen, müssen natürlich vielleicht manchmal dann im gerade ländlichen Sachsen-Anhalt Auto fahren. Man ist darauf angewiesen und muss im Prinzip halt auch tanken. Das wird dann draufgeschlagen. Wir wissen auch, dass der Preis gerade in Deutschland dafür sehr stark durch Abgaben, durch Steuern, nicht nur Rentenbeiträge werden da ein bisschen mit abgefedert. Das ist, glaube ich, in der Mitte der 1990er Jahre.
Mit dem Spritpreis?
Mit dem Spritpreis, aha, genau. Okay. Mitte der 90er Jahre eingeführt worden, dass man, da kann ich mich noch an Preise erinnern, alle Hörer wahrscheinlich dann auch an der Stelle, so 1 D-Mark 49, super bleifrei an der Stelle, da sind wir weit entfernt.
Das wären ja heute
traumhafte
75 Cent.
Das wäre Lottogewinn. Ja. Also man gewinnt ja nicht im Lotto, also könnte man an der Tankstelle im Lotto gewinnen. Und da ist natürlich sehr viel quasi auf steuerlicher Ebene machbar, dass man im Prinzip die Preise senken würde. Und jetzt kommt das Aber, so leicht ist es eben auch nicht. Die Raffinerien schlagen es im Zweifelsfall dann für sich wieder drauf. Das heißt, der Preis könnte sinken, wenn der Staat jetzt sagt, wir reduzieren die Steuern für einen Zeitraum von X. Manche Länder in Europa haben das gemacht. Aber wenn das nicht wirklich weitergegeben wird, dann wandert eigentlich nur das Geld der Autofahrerinnen und Autofahrer im Prinzip zwar nicht mehr in die Staatskasse, sondern dann im Prinzip in die Raffineriekasse. Das ist die Frage, was da jetzt an der Stelle besser ist. Und eine Übergewinnsteuer, die man lange auch dazu diskutiert hat. Man kann auch natürlich sagen, ja, wir erhöhen die Übergewinnsteuer, wir führen die ein und 10% des Übergewinns, das war ja die Diskussion, muss dann gezahlt werden. Ja, ich glaube, da kann man ein bisschen schmunzeln, wenn nicht sogar sehr viel schmunzeln. Eigentlich müsste eine Übergewinnsteuer, also der Übergewinn zu 100% besteuert werden, ganz klar, weil bei 10%, was ich mehr bekomme, als ich eigentlich bekommen sollte, ich muss nur 10% abgeben. Das ist ja keine Bestrafung quasi für die Unternehmen, sondern da sagen die sich, ich habe immer noch 90%, die ich mehr kriege, als ich eigentlich theoretisch kalkulatorisch dürfte. Also wird das natürlich gemacht.
Ja, interessant. Vor allem sehen wir ja eigentlich kaum solche Maßnahmen momentan. Wir haben eher das Phänomen, dass der Staat unser Steuergeld benutzt, um den Sprit billiger zu machen, was ja auch so eine Preisverteilung am Ende irgendwie ist. Aber Spritpreis finde ich auch insofern interessant, weil eigentlich ja hier auch der Preis, wir haben ja auch eine CO2-Steuer, die steigt, auch so eine Lenkungsfunktion haben soll. Der soll ja auch dafür sorgen, dass wir vielleicht weniger Auto fahren oder Elektroautos nutzen, um das Klima zu schonen. Können hohe Preise auch sinnvoll sein? Gibt es das auch?
Das ist das Dilemma. Das könnte man auch auf Lebensmittel übertragen, wenn halt dann plötzlich Diskussionen auch mit Zuckersteuer auf bestimmte oder auf alle Softdrinks eigentlich. Es lenkt definitiv. Also da ist wieder die Frage, was will man mit welchen Preisen und Steuern erreichen? Wenn man sagt, wir sollen alle weniger fahren, weil das eben besser für die Umwelt beispielsweise, für die Luft in den Städten halt auch ist, oder wir leben dann auch gesünder, weil es dann weniger Unfälle gibt, dann ist damit definitiv das Ziel erreichbar. Wenn man aber sagt, naja, eigentlich sollen vielleicht Menschen zum Beispiel im Saalkreis dann eben nach Halle fahren, um das Beispiel, wir sind ja hier jetzt gerade auch in Halle, zu nehmen, dann trägt das dazu bei, dass die Menschen eben wirklich weniger fahren und dann wundert sich der Oberbürgermeister vielleicht von Halle und auch die Einkaufsgemeinschaften, Leipziger Straße und ähnliches, warum da kein Geld in die Kasse kommt, warum die Geschäfte leer sind. Naja, weil sie halt eben nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren und weil sie dann eben auch nicht mehr parken und es hat immer Nebeneffekte, was an der Stelle passiert und man muss abwägen, hilft man wirklich an der Stelle fundamental mit höheren Preisen Klimazielen oder auch Umweltzielen in einer Stadt, also durch Feinstaubentlastung natürlich, wie wichtig ist das an welchen Stellen und welche anderen Effekte gibt es dann, die dazu beitragen, dass dann im Prinzip weniger Konsum an der Stelle halt auch möglich ist. Also fast jede Maßnahme hat immer zwei Seiten, so ein bisschen janusköpfig eigentlich, eine gute Seite und dann eben auch eine schlechte Seite und Politik muss abwägen, was wichtig ist insgesamt in bestimmten Sachlagen.
Damit haben Sie schon eine schöne Rampe gebaut zu dem nächsten Themenfeld, über das ich mit Ihnen sprechen will. Wir sind ja ein Politik-Podcast und wir sprechen ja, wie ich schon gesagt habe, hier auch über Preise, weil wir gemessen haben, aber auch spüren, dass viele Menschen das sehr beschäftigt. Das ist ja auch logisch. Wir blicken jetzt auf eine Landtagswahl im September, die immer näher rückt. Und jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, welchen Einfluss hat denn so ein Landespolitiker oder die Landespolitik auf diese ganz konkreten Preise, die wir im Alltag sehen, an der Tankstelle, im Supermarkt? Können die Einfluss darauf nehmen und wenn ja, wie?
Also Einfluss ist winzig. Also durchaus haben Landesregierungen und im Prinzip auch durch die Vertretung in den Kommunen, in den Städten gewisse Möglichkeiten, indem sie halt an der Gewerbesteuer arbeiten, indem sie an Immobilienverkaufspreisen und ähnlichen arbeiten. Aber das ist halt im Vergleich zu den eigentlichen Kostentreibern dort nicht so relevant. Man kann an Kita-Gebühren im Prinzip arbeiten, man kann an den öffentlichen Nahverkehrstickets arbeiten, aber es wird im Prinzip an der Stelle nicht ausreichen, weil viele Kosten natürlich in Kommunen, in den Städten, aber auf Landesebene, auch in Sachsen-Anhalt, davon abhängig sind, dass man eine Art Mindesteinnahmen braucht. Und das bedeutet im Prinzip, dass da kein großer Handlungsspielraum als solches ist. In anderen Ländern, wenn wir jetzt mal ein ganz fernes Land, USA nehmen, ist dort in den Bundesstaaten durchaus die Mehrwertsteuer je Bundesstaat unterschiedlich. Das sind auch keine Riesenunterschiede. Das sind dann mal 2-3 Prozentpunkte an Unterschieden. Das haben wir in Deutschland nicht. Die Mehrwertsteuer ist überall gleich. Es hat Vorteile in der Form, aber Landesregierungen können nur im kleineren Bereich über Abgaben, über Steuern einwirken. Aber muss auch sagen, in vielen Bereichen trägt auch das zum Unmut vieler Menschen halt auch bei. Wenn man, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wir wissen, dass im südlichen Sachsen-Anhalt es weniger regnet, was die Menschen mit Garten sehr, sehr ärgert. Und das bedeutet, dass sie mehr gießen müssen. Und wenn dann Kommunen sagen, naja, wir nehmen für das Wasser dann eben auch noch Abwassergebühren an der Stelle und es fließt ja gar kein Abwasser in dem Sinne, weil ja kaum im Prinzip das genutzt wird an der Stelle, weil es auch kaum regnet, also Regenwasser wird an der Stelle dann mit besteuert, auch wenn es kleine Beträge sind, dann trägt das zu diesem Unmut an der Stelle halt auch bei, wo man aber natürlich auch die Kommunen verstehen kann. Es braucht eben auch Geld, um bestimmte Leistungen anzubieten.
Jetzt habe ich wahrgenommen, dass die Landespolitik oder die aktuelle Landesregierung sich schon versucht, in diese Debatte um Preisen irgendwie einzuschalten. Der Ministerpräsident Sven Schulze taucht in der Tagesschau mal auf und positioniert sich zum Beispiel zu einem Tankrabatt oder sowas. Sehen Sie darüber hinaus irgendwie Ansätze in der aktuellen Landespolitik oder auch bei den Wahlprogrammen der Parteien, die das Thema adressieren? Und wenn ja, sind die irgendwie vielversprechend oder haben die das ausgeklammert?
Also Sven Schulze muss natürlich, weil er relativ unbekannt ist, also auch in Sachsen-Anhalt natürlich der Bevölkerung sich jetzt bekannter machen und er ist ja nicht nur der Vertreter dann vom Land Sachsen-Anhalt und hofft, die Wahl zu gewinnen oder zumindest nicht mit großen Abstrichen zu verlieren, um trotzdem regierungsfähig in einer gewissen Weise zu sein. Aber vieles, was dann eben auf politischer Ebene gemacht wird, ist natürlich auch ein Signal an andere Bundesländer. Was ein ganz kritischer Bereich ist, wenn ich selber auf verschiedenen Reisen unterwegs in anderen Bundesländern, auf Tagungen bin, wird auch immer wieder gefragt, was macht ihr denn da so im Osten? Und wenn dann jetzt gesagt wird, Sachsen-Anhalt, ja, was macht ihr denn da eigentlich? Es ist tatsächlich, auch wenn wir hier gerade einen Podcast machen, aber es ist ein Medienthema, dass durchaus auch andere Bundesländer davon ja profitieren könnten, wenn sie ein anderes Bundesland etwas schlechter dastehen lassen. Und die Politiker, sei es zum Beispiel eben Sven Schulze, können eben dadurch, dass sie in der Tagesschau dann auftreten, dazu beitragen, vielleicht ein anderes Verständnis über ein Bundesland zu gewinnen und zu sagen, es ist vielleicht doch gar nicht so komisch. Und Kollegen, insbesondere aus Baden-Württemberg, die ich vor 2 Jahren noch getroffen hatte, die hatten mich eben exakt vor 2 Jahren gefragt, ja, was ist dann da mit euch los? Was wählt ihr denn da in Sachsen-Anhalt? Und da habe ich gesagt, naja, wir können eine Wette abschließen, wie lange im Prinzip die Zahlen bei euch dann im Prinzip auch noch relativ niedrig bleiben in Bezug auf die AfD. Sie werden auch steigen. Und das sehen wir jetzt ganz an der Stelle. Das Grundproblem ist im Prinzip die Probleme, die vielleicht in östlichen Bundesländern, jetzt auch in Sachsen-Anhalt, aufgetreten aufgetreten sind, die sind Deutschlandprobleme. Und die Wahl, die wir am 6. September haben, es ist keine Landtagswahl, es ist eine Bundestagswahl. Und da muss ich immer persönlich allen sagen, egal was sie dann an der Stelle am 6. September wählen, also zum einen natürlich erstmal bitte wählen gehen, klar. Aber wenn
ja,
sie dann,
ich bin auch dafür, bitte wählen gehen.
Genau. Und wenn sie dann wählen gehen, halt überlegen, wem will man was durch seine Stimme im Prinzip an der Stelle halt auch sagen? Welche Signale möchte man im Prinzip halt auch setzen? Das haben wir alle dann in Sachsen-Anhalt natürlich dann in der Hand.
Also ich habe das so verstanden, wirklich einen aktiven Hebel an dem Butterpreis oder am Dieselpreis hat die Landesregierung nicht, aber sie ist die Vertretung dieses Landes und kann dort, wo es diese Hebel gibt, im Bundeskanzleramt oder zumindest im Bundeskabinett Verständnis und Einfluss erwirken, dass man unsere Probleme hier, zum Beispiel großes Autofahrerland, Sachsen-Anhalt, weitere Wege, mehr berücksichtigt, weil man das vielleicht sonst nicht tut, wenn man nur im Berliner Regierungsviertel sitzt.
Ja. Und das muss man sagen, das ist auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte durch die unterschiedlichen Regierungen in Sachsen-Anhalt auch gemacht worden. Also sei es Haseloff mit einer langen Regierungszeit, aber im Prinzip auch die SPD-Regierung in Sachsen-Anhalt davor hat wirklich mit großer Kraft, mit großer Wehrheit sich dann auch immer in Berlin eingesetzt, die Stimme entsprechend auch von Sachsen-Anhalt zum Hören zu bringen, zum Klingen zu bringen und auch in den Interessen dort zu vertreten. Ob das dann immer gelungen ist, ist eine andere Sache. Das ist aber bei 16 Bundesländern völlig normal, dass natürlich nicht die Interessenslagen eines Bundeslandes, selbst Bayern schafft das nicht, also die Interessenslagen eines Bundeslandes halt auch durchsetzbar sind.
Jetzt haben Sie sich von 16 Bundesländern dieses hier ausgesucht, um hier zu arbeiten und zu leben. Sie haben aber auch schon viele andere Teile Deutschlands gesehen. Ich finde, Sie haben eine sehr interessante Biografie, weil die so zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hin und her changiert. Also ich habe ja schon gesagt, Sie waren bei Karstadt in einer relativ hohen Position, auch eine Unternehmensberatung mal, waren aber auch mal Juniorprofessoren in Berlin und sind doch immer wieder hergekommen in Ihr Geburtsbundesland. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, warum? Was macht den Standort auch? Sie haben ja jetzt eine relativ hohe Position innerhalb der Hochschule Merseburg für Sie als Wissenschaftlerin auch spannend.
Sachsen-Anhalt ist ein schönes Land. Es sind gute Menschen. Es sind Menschen, die ziemlich viel meckern. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit denen aus Nordrhein-Westfalen.
Gehören Sie auch dazu, oder?
Ich gebe mir Mühe, nicht so viel zu meckern. Es ist immer noch so ein Ziel auf meiner Liste, dass das weniger wird. Es wird immer schwieriger, nicht zu meckern. Ich glaube, das geht uns allen an der Stelle so. Aber ich würde die Sachsen-Anhalter so vergleichen, auch im Ruhrgebiet relativ oder auch wie die Berliner relativ offen, schnell natürlich dann auch mit dem Schimpfen, wenn irgendwas an der Stelle nicht funktioniert, sei es gerechtfertigt, sei es nicht gerechtfertigt an der Stelle, aber sie können halt schnell verzeihen und gehen unheimlich pragmatisch an Themen ran, die halt auch nicht funktionieren und versuchen aber natürlich durch das Meckern und auf politischer Ebene natürlich durchaus durch die Art und Weise, wie sie dann halt vielleicht Beschwerde-E-Mails und Ähnliches dann halt in die regionale Politik schreiben, Einfluss zu nehmen. Und das sieht man eigentlich, dass durch bestimmte Verhaltensweisen die Menschen noch nicht die Hoffnung aufgegeben haben, sondern sagen, wir wollen zeigen, was uns an der Stelle halt auch wichtig ist. Und das schätze ich an Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt ist kein Flächenland in dem Sinne, hat aber viele freie Flächen. Wer also Natur mag, wer gerne draußen ist, es ist immer noch möglich, zu guten Preisen im Prinzip zu wohnen. Wenn man sich Immobilienpreise auch im Saalkreis anguckt, wundert mich dann fast immer, warum andere Menschen aus anderen Bundesländern nicht ganze Häuser hier kaufen und dann immer mal hier einziehen fürs Wochenende, um dann in Naumburg und anderen Regionen dann halt einen Wein zu trinken, um im Fahrrad halt auch zu fahren. Es gibt viele Bundesländer, die schöne Ecken haben und Sachsen-Anhalt zählt da definitiv dazu.
Ich merke, Sie schwärmen für Ihre Heimat. Wie ist es denn um die Wissenschaftslandschaft in Sachsen-Anhalt bestellt? Sie konnten sich ja auf viele verschiedene Gegenden schon angucken und auch Unis oder Forschungsstandorte. Was macht denn den hier in Sachsen-Anhalt und vielleicht auch die Hochschule Merseburg so besonders?
Also verschiedene Sachen auch hier. Jetzt muss ich überlegen, ob mir alle dazu jetzt ad hoc einfallen. Ich kann jetzt zumindest aus der Ebene der Hochschulen, mit denen wir in Sachsen-Anhalt zusammenarbeiten, wir haben 4 Fachhochschulen, heute heißen die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, arbeiten wir extrem eng zusammen. Also es gibt gute Kooperationen auf Forschungsebene, aber auch auf der Ebene der Lehre. Auch hier wieder ein ganz pragmatischer Ansatz, wenn man sagt, wenn man das gleiche Ziel hat, lass uns das auch gemeinsam erreichen. Alle Hochschulen im Land, es sind in Summe dann 7, wenn wir also die 2 Unis und auch die Burg Giebichenstein dazu zählen, haben unterschiedliche Schwerpunkte. Das heißt, setzen da auch ihre Foki an, was sie in Lehre und Forschung aufstellen wollen. Wir sind sehr international geworden, um da auch eine Zahl jetzt für die Hochschule Merseburg zu nennen. Im letzten Jahr des Wintersemesters, also Oktober 2025, haben wir Studierende gehabt, die im ersten Semester waren über die ganze Hochschule, unsere drei Fachbereiche hinweg, von 50% mit internationalem Pass. Und das, was ich bemerke an unserer Hochschule, aber im Prinzip auch an allen anderen in Sachsen-Anhalt, dass diese ausländischen Studenten akzeptiert sind, dass sie sich einbringen, dass sie sich auch wohlfühlen. Also auch wenn man die Mitteldeutsche Zeitung liest, wahrscheinlich auch die Volksstimme dazu, würde man im Prinzip keine größeren Schwierigkeiten, wie wir es in anderen Bundesländern wie Berlin beispielsweise, FU Berlin, ähnliches beobachten. Das würden wir hier einfach halt auch nicht sehen.
Was für Schwierigkeiten meinen Sie?
Naja, wenn Sie da, und ich glaube im Herbst war das, wo an der FU Berlin dort aufgrund jetzt des, könnte man Krieg tatsächlich dann zwischen Israel und Palästina im Prinzip halt auch nennen und die einen Gruppen gesagt haben, wir sind für die einen, die anderen sind für die anderen. Und
also in der Studierendenschaft Auseinandersetzungen oder politische Querelen.
Genau. Okay. Und das haben wir in Sachsen-Anhalt nicht, obwohl wir eben wirklich auch einen großen Anteil an internationalen Studierenden und damit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen vor allen Dingen halt auch haben. Das heißt, an der Stelle, die fühlen sich eher wohl und können im Prinzip auch mit der Art und Weise, wie man pragmatisch mit ihnen umgeht und wie auch die Bevölkerung quasi einen Lebensstil eigentlich hat, auch sehr gut zurechtkommen, sich auch einbinden in verschiedenste Aktivitäten.
Jetzt sind die Unis und auch die Hochschulen, soweit ich weiß, aber auch auf Landesmittel angewiesen. Ja. Jetzt steht ja im Raum, dass zur kommenden Landtagswahl da ein Wechsel stattfindet in der Landespolitik. Wir wissen es nicht, wir müssen immer ein bisschen gucken. Der große Elefant im Raum ist natürlich, dass die AfD die Chance hätte, eine Mehrheitsregierung zu stellen. Das ist noch nicht eingetütet, das wissen wir nicht. Es gibt aber die Möglichkeit, sie ist mit über 40% die stärkste Kraft. Aber auch wenn das nicht passiert, wird eine CDU zum Beispiel aufgrund der Parteienkonstellation und den Umfragewerten, die wir jetzt kennen, es schwer haben, eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen. Wie blicken Sie denn aus Wissenschaftlerinnen-Sicht und auch als jemand, der in der Verwaltung einer Hochschule tätig ist, darauf? Was für eine Veränderung würde das für Sie bedeuten?
Also ich blicke quasi mit zwei unterschiedlichen Perspektiven drauf. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es eine Regierung auf AfD-Seite geben wird, aber das ist natürlich auch Glaskugellesen. Es kann genauso sein, wir wissen es nicht.
Das finde ich aber spannend. Würden Sie verraten, warum nicht?
Ja, also zum einen sind wir natürlich von den Zahlen noch ein bisschen weg, um die Mehrheit im Prinzip zu zeigen, also oder zu erreichen aus der Perspektive, und zum anderen können auch noch viele Aspekte passieren. Es können dort Menschen noch sagen, naja, was bedeutet es eigentlich, wenn man eine AfD-Regierung halt auch hätte? Es würde sehr viel blockiert werden in allen Bereichen. Also es ist für die Hochschulen im Land Sachsen-Anhalt durchaus deswegen ein Problem, weil wichtige Prozesse, also Berufungen von Professuren, egal welche, es können also auch einfach nur technische Professuren in den Fachbereichen dann halt auch sein, könnten verzögert werden. Das reduziert die Qualität der Lehre, das reduziert die Möglichkeiten der Forschung. Es wirkt sich unmittelbar auf einzelne Menschen dann auch aus.
Rechnen Sie mit einer Verzögerung oder einer Blockade aus ideologischen, politischen Gründen oder einfach, weil die Regierung wechselt und die sich erstmal in den Verwaltungsstrukturen zurechtfinden müssen?
Das Zweite. Also okay. Ich gehe wirklich davon aus, dadurch, dass viele neuere Parteien, wir haben das ja gesehen, also vor ein paar Jahren, als die Piratenpartei auch versuchte dann in Berlin sich zu konstituieren, um es mal so zu sagen, war es halt relativ schwierig, weil manche Parteien, auch die Grünen in den 70er Jahren, erstmal lernen müssen, wie werden, wenn welche Prozesse im Prinzip angestoßen, worauf verständigt man sich, weil in allen Parteien gibt es keine einheitliche Linie, auch da gibt es immer unterschiedliche Interessenslagen, das ist wirklich bekannt seit Jahrzehnten in den Politikwissenschaften, und es wird also eher dann im operativen Bereich dauern, sich zu finden, zu entscheiden, welche Aufgaben, welche Ministerien, welche Stellen wie besetzt werden. Das heißt, selbst wenn es natürlich keine Mehrheit als solches gibt, werden wir damit rechnen, dass natürlich bestimmte Aufgaben anders verteilt werden. Und es würde halt durchaus das Land Sachsen-Anhalt in vielen Bereichen blockieren. Bei den Hochschulen neben den Professoren kann es bedeuten, dass man Budgets reduziert.
Also kann die Landesregierung sagen, ja, Hochschule Merseburg passt uns nicht vom Programm, da gibt es jetzt nur noch halbes Budget?
Gar nicht mal vom Programm, sondern man kann grundsätzlich sagen, also wir sehen das in vielen Bundesländern, also Berlin beispielsweise, aber auch selbst Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, die haben konkret auch die bestehenden Landesregierungen, die keine AfD-Landesregierung sind, gesagt, wir kürzen um 10% die Budgets in die Bildungslandschaft rein, und dann müssen entsprechend die Hochschulleitung gucken. Es trifft dann alle gleich und müssen dann gucken, wo können wir jetzt halt an der Stelle sparen. Und die größten Positionen, die wir im Prinzip haben aus dem Haushaltsbudget, was wir kriegen, das ist im Prinzip Personalkosten, und es ist Strom, Wasser, ja, Wärme quasi im Winter vor allen Dingen dann halt natürlich ein Problem. Das macht teilweise 90-95% der gesamten Kosten aus. Und wenn wir Tarifverträge, Steigerungen weiter haben, was wirklich gut für ist, jeden Einzelnen, das kann man nachvollziehen, bedeutet es aber, irgendwann erreichen vielleicht Hochschulen dann so die 100% und dann muss gekürzt werden. Es gibt Lösungsansätze, über Drittmittelprojekte erfolgreich reinzugehen, auf EU-Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene dort oder in der Wirtschaft selber einzuwerben. Aber das löst nicht das Grundproblem an der Stelle, weil Tarifverträge, ich glaube, gab es noch nie, dass Tarifverträge mal zurückgenommen wurden, dass wieder Tarifverträge gekürzt wurden. Und das kann bei jeder Regierung in einem Land halt auch passieren. Und egal, wie die Lage dann am 6. September und den Folgewochen dann halt auch sein wird, ist es jeder Landesregierung anzuraten oder auch Minderheitsregierungen anzuraten, genau zu überlegen, wo geben wir Geld rein, um so einen Kreislauf eigentlich zu schaffen, der dann wieder neues Geld generiert. Weil jede Stelle, die an Hochschulen bezahlt wird, das verpufft ja nicht, sondern das ist Geld, was Menschen bekommen für ihre Arbeit, was sie dann wieder eben für Brot, Butter und Milch entsprechend ausgeben, wo sie Miete bezahlen können, Kita-Gebühren zahlen können. Und wenn man dort kürzt, kürzt man im Prinzip natürlich dann auch bei anderen Einnahmen wieder.
Ja, interessante Perspektive, aber inhaltlich Einfluss nehmen kann eine Landesregierung nicht darauf, was sie unterrichten oder was ihre Kollegen unterrichten.
Können sie nicht. Sie können Einfluss nehmen über die Budgets, dass gesagt wird, wir streichen um 5%. Das würde den Hochschulen durchaus halt schon wehtun, aber auch dafür wird es Lösungen geben. Ist komplett in Hochschulautonomie, also auch bei der Besetzung zum Beispiel Professuren, es sind die Fachbereiche, die Beschlüsse fassen und die sich das von dem Senat bestätigen lassen in dem Moment. Es könnte sich verzögern, wie gesagt, auf Kosten dann derjenigen, die die Kurse, die Studierenden dann entsprechend halt auch nicht wahrnehmen können. Aber sie können jetzt nicht ausgewählte Personen im Prinzip kündigen als solches. Also die Verträge laufen jeweils über die Hochschulen selber. Wenn man versuchen würde, das so zu tun, dann wären wir auf einem ganz anderen politischen System. Dann wären wir vergleichbar mit anderen Ländern auf dieser Welt. Und das ist extremst unwahrscheinlich an der Stelle.
Vielen Dank. Jetzt haben wir schon wieder ziemlich viel problematisiert. Wir haben über schwierige über Preisgestaltung gesprochen und wie wenig Einfluss die Landespolitik hat und wie sehr das die Menschen aber beschäftigt. Und Sie haben ja auch gut erklärt, wann wir uns da, abgezockt fühlen dürfen oder was ein fairer Preis ist. Was macht Ihnen denn aber mit Blick auf diese ganze Gemengelage Hoffnung? Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, Sie haben ja auch einen sehr herzlichen Blick auf Ihr Heimatland, habe ich gespürt. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das geht hier richtig voran? Vielleicht mit Blick auf die Wissenschaft oder andere Bereiche?
Also wie gesagt, Wissenschaft ist erstmal von Haushaltsbudgets natürlich nur bedingt abhängig. Also Forschung kann auch manchmal ohne Geld gemacht werden. In vielen Fächern, wenn wir an die Sozialwissenschaften, Betriebswirtschaften halt auch denken, sitzt man an einem Schreibtisch und macht sich Gedanken und recherchiert. Man braucht ein bisschen Geld dafür, aber vieles geht auch ohne, sodass wir hier im Prinzip wirklich sehr gut aufgestellt sind. Wir haben viele Forschungszentren auch in Sachsen-Anhalt vertreten, sodass ich da in Bezug auf die Qualität keine Sorgen als solches halt auch habe. Anderer optimistischer Blick ist, wir sind in Zyklen von politischen Entwicklungen und vielleicht müssen wir im Prinzip einfach dort durch. Es waren über jetzt 10, 20 Jahre, vielleicht nicht die allerletzten 5 Jahre, aber relativer Aufschwung im Prinzip auch in Deutschland und auch in Europa, also bis vor knapp 5 Jahren zumindest an der Stelle. Und das wird auch wiederkommen. Und man muss sich im Prinzip dann darauf vorbereiten, dass die Zeiten dann auch gerade aus wirtschaftlicher Sicht im Prinzip schwieriger geworden sind und sich an der Stelle arrangieren. Wir haben ja nicht nur wirtschaftliche Herausforderungen, wenn wir da noch an KI denken, dann wird es noch komplizierter. Da ändert sich gerade extrem viel, aber die Welt wird sich da weiter drehen und jeder muss für sich dann den Bereich, die Lücke finden und sagen, wie kann ich damit sinnvollerweise halt auch umgehen. Jetzt nicht neu erfinden als Menschen, aber prüfen, welche Berufsaussichten gibt es an welcher Stelle, was möchte man Kindern und Jugendlichen und auch den Studierenden an der Stelle mitgeben, und da bin ich grundsätzlich optimistisch. Die Menschheit lebt jetzt in unterschiedlichen Konstellationen jetzt schon über 10.000, 20.000 Jahre, wo sie sich weiterentwickelt hat, und das wird auch noch so passieren.
Das klingt gut. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt eine kleine Reise gemacht vom Butterpreis und der Kaffeepreis über den Benzinpreis bis in die Wissenschaftslandschaft und auch in die Politik. Ich denke, da haben wir schon vieles behandelt. Ich würde gerne mit Ihnen unser kleines Abschiedsritual noch machen. Das machen wir mit jedem Gast. Vielleicht haben Sie es auch schon gehört. Wir stellen immer die gleichen 3 Fragen. Und da Sie jetzt ja ein externer Gast sind, keine Journalistin und auch aus einem Bereich kommen, den wir bisher hier noch nicht hatten.
Kriege ich andere Fragen?
Nee, überhaupt keinen Fall, aber bin ich sehr gespannt auf Ihre Antworten und würde Sie gerne einfach um eine kurze persönliche Antwort bitten. Die erste Frage ist, was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Themen im Wahljahr?
Es wird weiterhin Migration sein, so wie Sie gesagt haben, auch Wirtschaft als zweiten wesentlicher Punkt. Wirtschaft eben, weil es Arbeitsplätze bringt oder bringen soll.
Und ist das für Sie eine Schicksalswahl?
Definitiv nicht. Robin Alexander vor kurzem hat auch gesagt, dass es keine ist. Ich bin kein Fan vom Begriff Schicksal von etwas, weil es quasi etwas Vorgezeichnetes hat. Und es ist nichts vorgezeichnet, zum einen. Das heißt, wir haben es als Menschen selber in der Hand, was wir halt auch tun. tun. Und da ich durchaus glaube, dass wir auch am 6. September alle gute Entscheidungen, vielleicht nicht alle, aber die meisten gute Entscheidungen halt auch treffen werden, weil sie das im Blick als solches halt haben. Und selbst wenn es Entwicklungen gibt, die wir in Sachsen-Anhalt dann politisch weitertragen müssen, werden wir damit gut umgehen können.
Und wo steht Sachsen-Anhalt aus Ihrer Sicht am Ende dieses Jahres?
Es wird auf jeden Fall kühler sein als heute. Heute haben wir gefühlt an die 30 Grad. Ich glaube, es wird sich nicht so viel verändert haben. Viele Menschen werden sich in ihrer Wahlentscheidung bestärkt fühlen und sagen, das war genau richtig, was sie gemacht haben. Andere werden das vielleicht halt auch bedauern. Ich glaube, dass wir im Prinzip mit der Wirtschaftslage in ganz Deutschland und in Sachsen-Anhalt den gleichen Status halt auch haben werden. Ich hoffe, dass sich trotzdem eine Regierung, egal welche es dann erstmal sein wird, natürlich relativ schnell findet, weil es müssen Beschlüsse gefasst werden und entsprechend auf verschiedensten Ebenen auch an den Hochschulen weiter gut gearbeitet werden können.
Frau Pick, haben Sie ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass wir hier über so viele verschiedene Themen, aber auch ein bisschen tiefer sprechen konnten. Und das war sie dann auch. Die 14. Folge von 2,1 Millionen. Euch da draußen ganz vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme und wollen auch weiterhin die wichtigsten Themen in diesem Wahljahr für euch in den Blick nehmen. Wenn euch dieser Podcast und vor allem diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gern oder schickt es jemandem gern, dem die Politik in Sachsen-Anhalt ebenso am Herz liegt wie uns. Und wenn ihr Feedback, Anregungen habt, dann schreibt uns gern eine E-Mail an podcast@volksstimme.de. Und wem das ein bisschen zu oldschool ist, der kann auch gern einen Kommentar hinterlassen, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Ich verspreche, wir lesen das alles. Und in der nächsten Folge haben wir den Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski zu Gast, also wieder einen Wissenschaftler. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Das Team hinter dem Podcast, das sind die vier Hosts Elisa Schulz, Jan Schumann, Lena Bellon und ich, Redaktion Frank Rugulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff und Anne Holzki, Grafik Tobias Büttner.